Hallo liebe Leute bei Movie Break. Wir sind immer noch in Locarno. Ich bin Lida Bach und bringe euch hier das nächste Interview und wahrscheinlich ist es das letzte. Es kam gestern ganz überraschend zustande, aber ich habe gedacht, das muss ich unbedingt haben. Mit Helena Zengel. Helena Zengel, hallo, hier sitzt
Hi.
Sie. Und es ist brütend heiß hier. Sie ist auch schon Eis und das darf sie auch. Und du hast doch einen Film gemacht, in dem es ebenfalls ja schwüle Temperaturen gibt.
Oh ja.
Nämlich von Pia Mara, Transamazonia. Mhm. Tatsächlich muss ich ein ganz kleines bisschen zurückgreifen, weil ich dich das erste Mal damals gesehen hatte auf der Berlinale in Systemsprenger. Das war der Film, der dein großer Durchbruch war, der ganze Star-Rummel. Ich glaube, der einzige Grund, dass du nicht den Schauspielpreis gekriegt hast, war, dass sie einem Kind nicht diese Medien... Aufmerksamkeit, die ja auch mal sehr Ambivalentes antun wollten. Mhm. Wie war das damals, von diesem Ruhm überrollt zu werden und wie ist es jetzt hier in Locarno zu sein im Vergleich dazu, was ja auch eines der wichtigsten und größten A-List-Festivals der Welt ist?
Also es war natürlich total aufregend für mich. Also es war ja meine zweite Hauptrolle, das heißt der zweite richtig, richtig große Film sozusagen. Und als wir gehört haben, dass wir auf die Berlinale gehen, weil es ja auch nicht so eine Riesenproduktion war, war es natürlich für uns alle eine Riesenüberraschung und dass wir dann auch tatsächlich noch den Silbernen Bären gewonnen haben, damit haben wir, glaube ich, einfach alle nicht gerechnet und es war eine super, super schöne Zeit und ich bin auch, würde ich sagen, so ein Festivalmensch, also ich mag auch diese Energie, die Leute kennenlernen und auf Events gehen und Interviews geben, also ich genieße das immer total und deswegen war es für mich, vor allem, weil ich noch so jung war, einfach total toll, aber ich hatte die ganzen Erwachsenen um mich rum und ich war immer mit dem Team und ich konnte überall hin, ich durfte überall rein, wo man sonst nur auf dem Fernseher sieht, wo die Leute sozusagen sich aufhalten während der Zeit, also es war wirklich mega toll und jetzt natürlich zum Vergleich hierher ist es... jetzt kenne ich das natürlich ein bisschen und jetzt ist es halt nicht mehr ganz so, wow, okay, wir gehen auf ein Festival. Aber trotzdem ist es immer wieder eine Riesenfreude und ich finde es halt hier mega schön, weil man hier hinfliegt und dann hat man nochmal so eine ganz andere Erfahrung, als wenn man in Berlin bei sich zu Hause zusammen ist.
Ja, und in Berlin ist auch immer der große Unterschied, dass es arschkalt ist auf der Berlinale.
Mhm. Oh, ja.
Der Kaffee friert so am Ärmel an und man ist immer nur froh, wenn man nach drinnen kommt und muss nochmal sehen, dass man seine ganzen Wollsachen...
Total, es ist übelst kalt. Auch immer auf dem roten Teppich, dann muss man ja die Sachen ausziehen und dann stehst du da im Kleid und denkst so, oh, wann kann ich eigentlich wieder meinen Mantel...
Ja, ich habe auch das wäre jetzt auch so ein Ding, was ich immer dachte, frieren die Stars nicht, weil wir vor der Presse sind natürlich irgendwie eingepackt wie so Michelin-Männchen, ja, ist scheißegal, wie wir aussehen.
Ja, man friert. Also es ist natürlich durch die Aufregung, man hat ja trotzdem Adrenalin.
Angstschweiß im Gesicht, aber man friert.
Ja, also ich meine, dadurch, dass man, ja wie gesagt, so viele Kameras und so hat und man ist mit dem Team und man freut sich, hat man natürlich, wie gesagt, Adrenalin und Aufregung. Und ich glaube, deswegen merkt man es nicht so, aber an sich ist es schon kalt, klar. Also drin ist es ja dann warmer, wenn man da durchläuft und es echt manchmal ja knapp an den Minusgraden dran ist, dann ist es schon kühl.
Also springen wir dann mal gleich dann auch ins heiße Amazonasgebiet.
Ja.
Grob gesprochen geht es in der Story, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, es geht um Vaterfiguren, es geht um Missionarismus im positiven und im negativen Sinne. Und es geht auch um ökologische und ökonomische Konflikte, die da aufeinanderprallen. Es geht um Landraub und ja, industrielle Interessen versus humanistische Interessen. Wie war das für dich, als du zum ersten Mal das Drehbuch gelesen hast? Was hat dich bewegt, dir dieses Projekt auszusuchen?
Also als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe, habe ich ja gleich sozusagen auch erfahren gelesen, wie auch immer, dass es basierend auf einer wahren Geschichte ist. Und das finde ich generell immer sehr interessant. Also natürlich ist es sehr stark umgeschrieben und nicht genauso, wie es passiert ist damals. Aber ich finde immer Geschichten, die tatsächlich so ähnlich zumindest irgendwann mal passiert sind, immer sehr schön zu erzählen. Und dann habe ich das viel recherchiert und auch so eine Doku dazu geguckt und viel gelesen und fand es einfach sehr interessant, dass man so die Geschichte von dieser Frau oder mittlerweile Frau weiterschreibt in so eine ganz andere Richtung, in eine Richtung, wo es dann eben, wie du sagst, viel um Politik geht, um diese Abholzung, also ja irgendwo auch eben um den Umweltschutz und weil, also da sind ja so viele unglaublich viele Themen, die aufeinanderprallen und ich fand dieses Zusammenspiel so interessant, dass es eigentlich basiert ist auf was wirklich passiert ist und dann geht man in eine fiktive Geschichte und hat da so viele unglaublich viele Themen aufeinander, ja.
Die wahre Geschichte, die dahinter steckt, das kann man vielleicht ganz kurz umreißen, das ist ein Mädchen, das war in den 70er Jahren, ist einzige Überlebende oder eine der wenigen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes über dem Amazonasgebiet. Sie wird gefunden und gerettet und dadurch wird ihre Rettung quasi als eine Art Wunder wahrgenommen und natürlich ganz viel auch in diese Figur des Mädchens reinprojiziert. Ja. Und diese Story wird dann fiktiv von Pia Marais, der Autorin und Regisseurin, weiter gestrickt, in dem Sinne, dass dieses Mädchen als junge Erwachsene oder Heranwachsende eben zur Wunderheilerin stilisiert wird, auch durch ihren Vater, der Missionar ist. Und immer so eine ambivalente Vaterfigur bleibt in mehreren Sinnen, also auf mehreren Ebenen bleibt eine ambivalente und zwiespältige Vaterfigur. Manches davon können wir jetzt, ohne zu spoilern, nicht vorwegnehmen. Wie konntest du dich da reinversetzen in dieses Thema?
Also es war ja so, dass wir den Schauspieler tatsächlich, also den eigentlichen, der meinen Vater spielen sollte, den Byrne, haben wir 2 Tage vor dem Dreh verloren, oder 3 Tage. Und dann mussten wir eben innerhalb von diesen 3 Tagen einen neuen Schauspieler finden. Und das ist natürlich, wenn du so eine Geschichte hast, wo es eben um eine Vater-Tochter-Beziehung ja auch in vielerlei Hinsicht geht, die aber eben, wie du sagst, sehr ambivalent ist und man nicht, also irgendwas, man merkt irgendwas steckt dahinter, aber man weiß nicht so richtig was und man findet es ja auch erst sehr spät am Ende raus vom Film, war natürlich die Frage, okay, wie kriegen wir das hin, dass ein Mann, den man 2 Stunden kennt sozusagen, irgendwie am Set mein Vater spielt und dann auch noch so eine komplizierte Geschichte. Und dann kam Jeremy Gseido und wir waren zum Essen verabredet, einfach um sich kennenzulernen. Und wir haben auf Anhieb, ich weiß nicht, 3-4 Stunden geredet, einfach übers Leben, über irgendwelche Schauspielgeschichten. Und es war so eine schöne und angenehme Zeit mit ihm, dass ich sofort wusste, okay, wenn man mit jemandem so eine komplizierte Geschichte, die so verworren ist, mit dieser Vater-Tochter-Beziehung spielt, dann mit ihm.
Ein sehr interessanter Aspekt auch an dieser Beziehung ist, dass es ja um elterliche Liebe geht, aber auch um so eine Art, ja, Liebe unter Bedingungen. Denn Rebecca hat ja auch eine ganz bestimmte Rolle zu erfüllen und die ist ja auch eine irgendwo strategische und ökonomische Rolle für ihren Vater, nämlich sie ist diese Heilsbringerin, die Heilerin, auf der er auch immer seine missionarische Arbeit aufbaut, auf die er sich auch immer wieder beruft. Meine Tochter wird hier die Indigenen, die da protestieren, sie wird euch heilen und dann werdet ihr sehen, der christliche Gott ist der einzig wahre Gott, ohne dass Rebecca sich unbedingt so stark damit identifiziert.
Ja.
Wie war für dich dieser religiöse Aspekt, der da auftaucht? Wie stehst du dem so gegenüber?
Also ich persönlich bin nicht so gläubig, also ich glaube nicht an einen Gott, aber ich glaube schon, dass das Leben irgendwie so einen Plan mit einem hat, so ein Schicksal, sowas in die Richtung und dass irgendwie die Dinge, die sich fügen sollen, sich auch fügen werden. Und deswegen finde ich, also ich finde die Idee, dass man sagt, jemand, der so ein Erlebnis hatte, kann andere Leute heilen, eigentlich ganz interessant, weil wenn du eine gewisse Erfahrung mit Dingen hast, glaube ich, kann man ja auch im echten Leben Leuten total viel auf den Weg geben und sagen, okay, hey, mir ist dasselbe passiert schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren und deswegen kann ich dir sagen, wenn du so und so machst, dann wird es dir besser gehen oder so. Deswegen, ich finde die Idee an sich sehr schön, aber ich bin persönlich, glaube ich, nicht so an Wunderheilung oder so. Wobei aber diese Art und Weise, wie sie das machen, diese Zeremonie mit dem Singen und so, finde ich was sehr Schönes hat. Also auch wenn es vielleicht, wenn man es im echten Leben machen würde, nicht direkt heilen würde, hat es ja dann doch irgendwie was Heilendes, weil du gehst dahin, die Leute nehmen dein Problem wahr, man spricht darüber, man singt. Also ich finde, das ist schon eine schöne Sache. Also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel Krebs hast oder so, dann wirklich nicht laufen kannst und du kannst einmal so deine Geschichte darstellen und du hast jemanden, der die auch wirklich ernst und wahrnimmt, kann das bestimmt psychisch total viel machen und vielleicht dann am Ende sich auch tatsächlich auf deine Krankheit positiv auswirken.
Ist ein interessanter Aspekt, weil es psychologisch gesehen tatsächlich so ist, dass viele Leute, die Wunderheiler aufsuchen, sich für kurze Zeit besser fühlen, bevor die Symptome eben mit voller Wucht zurückkehren und dass das eben auf so eine Art psychologischen Placebo-Effekt oft zurückgeführt wird, dass es gefühlt real ist, aber eben in der Praxis nicht auf Dauer helfen kann.
Ist halt die Frage, ist wahrscheinlich, ob das jetzt wirklich tatsächlich physisch geht, wäre ich mir jetzt ehrlich gesagt persönlich nicht so sicher, aber die Idee finde ich trotzdem schön.
Und da wir hatten gerade vom Singen gesprochen, es gibt eine sehr zentrale, auch Schlüsselszene, in der ein Song von der Carter Family gesungen wird, Can the Circle Be Unbroken? Mhm. Und du singst da auch wirklich dieses Lied auf sehr schöne Weise. Wie oft habt ihr das geprobt? Singst du auch privat? Hast du dafür Gesangsunterricht genommen? Oder sollte das einfach so auch, um natürlich rauszukommen? Denn es ist ja eine Szene, wo einfach im Auto gesungen wird und keine Bühnenszene. Klingt jedenfalls sehr, sehr schön, wenn man es im Film hört und spricht natürlich auch diese Motive an, um die es da geht, nämlich um den Verlust eines Familienmitglieds, der dann symbolisch, in dem Fall den Verlust der Mutter des Mädchens, das du verkörperst, Rebecca, die Heilerin, der dann einen Familienkreis zerstört. Ja. Wie bist du mit diesem Thema, wie hast du dich dem Thema Verlust und Trauer genähert?
Also das Ding ist halt, Rebecca selber weiß ja die ganze Zeit in dem Film nicht so richtig, was passiert ist. Also sie weiß zwar, dass ihre Mutter nicht mehr lebt, aber sie weiß ja nicht, also ich glaube, es ist schwierig, weil sie selber weiß ja nicht, was ihr wirklich passiert ist. Sie weiß, okay, sie kann heilen, sie hatte einen großen Unfall, aber sie weiß ja nicht, ob jetzt zum Beispiel der Vater wirklich ihr Vater ist. Das findet sie auch sehr spät raus. Und deswegen glaube ich, ist es bei ihr weniger so ein Verlust, sondern eher fast so eine Unsicherheit in dem Jetzt, weil sie ist ja sozusagen ohne Mutter aufgewachsen. Also sie kennt das ja nur so, in dieser Mission zu leben mit ihrem Vater. Und deswegen ist es, glaube ich, in dem Film entwickelt sich das eher so, dass sie halt Stück für Stück immer mehr rausfindet und das so eine Unsicherheit und Trauer aufbringt und weniger tatsächlich ein Verlust so der Mutter oder des Vaters ist.
Eine interessante Parallele, vielleicht auch wenn es ein bisschen weit hergeholt ist, zwischen dem Schauspiel und dieser Rolle, ist ja, dass Rebecca eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll. Es wird viel in sie rein projiziert. Die Leute sehen sie und haben dann eine bestimmte Vorstellung davon, wie sie sich verhalten sollte oder was sie sein sollte. Sie muss auch irgendwo ein bisschen was darstellen. Ja. Und das trifft ja auch diesen Aspekt des Schauspiels und eben auch dieses in einem bestimmten Rahmen von Ort zu Ort gehen. Überall erfüllt man seine Aufgabe. Ja. War das auch eine Parallele, die dich angesprochen hat?
Also ich persönlich habe an sich kein Problem damit, also weil ich liebe meinen Job und ich mache es total gern. Aber es ist natürlich ja eine interessante Weise, das zu sehen. Klar, also man steht in der Öffentlichkeit und die Leute erwarten ja irgendwie auch gewisserweise was von einem. Klar, ja, also da gibt es, glaube ich, schon Parallelen und es kommt halt, glaube ich, gerade beim Schauspiel viel darauf an, wie man damit angefangen hat, was man für ein Team um sich rum hat, dass man eben wirklich darauf achtet, dass man nur die Dinge macht, also Dinge dreht, die man drehen will, dass man auch aussuchen kann, okay, zu dem Festival gehe ich, da gehe ich nicht hin, das Interview will ich machen oder die Frage will ich beantworten oder die nicht. Und wahrscheinlich ist es auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Also wenn man sich selber vielleicht schnell unsicher fühlt, dann fühlt man sich vielleicht auch mal eher wie Rebecca, weil man hat das Gefühl, ah, jetzt wird von mir erwartet, dass ich da, weiß ich nicht, bestimmte Dinge so und so beantworte oder bestimmte auch Meinungen habe. Man wird ja auch oft auf politische Dinge angesprochen. Aber ich persönlich glaube, dass Menschen in der Öffentlichkeit jetzt kein Grund zum Beispiel eben für politische Meinungen oder was auch immer sein sollten, sondern dass jeder sich halt selber mit den Themen auseinandersetzen sollte. Und dass da so eine gewisse Erwartung ist, ist, glaube ich, normal, aber sollte es nicht unbedingt sein, weil jeder Schauspieler ist ja individuell.
Wie war die Zusammenarbeit mit der Regisseurin?
Total toll. Wir haben beide Hunde und deswegen sind wir einmal auf Dogwalks gegangen. Und wir hatten über die Tiere, weil ich habe ja auch Pferde, hatten wir richtig viele schöne Parallelen. Und Apia ist einfach eine unglaublich tolle Frau. Sie ist extrem, extrem geerdet und hat so eine ganz liebevolle Art zu drehen und ist nie druckig oder sagt nie, das hast du falsch gemacht oder so, sondern sie versucht es immer so zu machen, dass der Schauspieler zwar natürlich ihre Idee verkörpern kann, aber dass sich halt keiner unwohl fühlt und dass man es auch versteht. Also sie nimmt sich auch vor jeder Szene die Zeit und sagt, okay, ich will jetzt, dass wir es so und so machen, weil sie hat ja, weiß ich nicht, vor 3 Wochen dies und jenes erlebt. Also es war eine total harmonische Zusammenarbeit und also hätte besser wirklich nicht sein können, gerade unter den Umständen, die wir dort hatten. Also es war ja, wie gesagt, mit Wetter und so schon manchmal ganz schön grenzwertig sozusagen für alle Leute, weil du halt einfach rausgegangen bist und du warst einfach komplett nass. Und dann ist man ja auch schneller gestresst oder mal genervt. Und das hat sie, finde ich, wirklich sehr, sehr, sehr toll und galant gemacht.
Da hätte jetzt auch direkt meine nächste Frage angeknüpft. Die Bedingungen sehen ja schon auf der Leinwand sehr extrem aus. Und Wie habt ihr das vor Ort erlebt? Gibt es da vielleicht ein paar Anekdoten, die du erzählen möchtest?
Ja, also viele Leute haben, also mich haben schon ein paar Leute gefragt, ob das irgendwie Greenscreen war. Aber wir waren tatsächlich komplett im Regenwald. Also es ist außer, ich glaube, das Flugzeug einmal von oben, aber ansonsten ist gar nichts animiert. Also es ist alles echt und also ich fand, dass die Umstände und dass wir eben da vor Ort tatsächlich waren, hat extrem zusammengeschweißt, weil du eben Dinge machst, die du halt im Normal zum Beispiel durch den Fluss laufen, um zum Set zu kommen oder so. Das sind halt so Dinge, die musst du ja vom Greenscreen nicht machen. Und ich glaube, jeder ist auf seine individuelle Art, auf seinen so Comfort Zones rausgegangen für den Film, für das Team und dadurch hat sich einfach so eine ganz große Familie zusammengestellt, auch wenn wir uns jetzt hier alle sehen, wir sind so vertraut miteinander und haben uns halt in allen möglichen Phasen gesehen und mussten ganz viele Kompromisse, glaube ich, einfach alle eingehen, um diesen Film möglich zu machen. Und deswegen war es eine unglaublich tolle Erfahrung, aber schon sehr intensiv. Also ich glaube, wenn man jetzt jemand ist, der eher lieber so entspannte Dinge macht und lieber dann im Studio ist, dann wäre es schon grenzwertig. Aber ich finde es was toll. Also ich finde auch, wenn du eine Rolle spielst und du bist tatsächlich in dem Moment, weißt du, du bist tatsächlich draußen im Regenwald und dann ist da dieser riesen Roadblock und so viele Leute, dann spürst du dich viel eher so, als wärst du wirklich dabei, als wenn du jetzt vor einer Wand stehst und dir das alles vorstellen musst.
Also wäre das auch so eine Art Projekt, wo du in Zukunft nochmal Lust drauf
hättest? Ja, voll. Voll. Also ich finde so diese echten intensiven Erfahrungen sind eigentlich so die Dinge, daran erinnerst du dich dein Leben lang. Wir haben so viele lustige Videos von irgendwelchen Wegen zum Set, wo wir dann alle zusammen im Auto gesungen haben und so. Also man muss halt einfach, muss einfach flexibel sein und auch mal brennlichen Situationen dann was Lustiges machen und sagen, okay, wir machen irgendwie weiter.
Ein ganz zentrales Thema in dem Film ist auch Landraub und die Umweltzerstörung durch Industrie und auch die Verdrängung der indigenen Bevölkerung, die dann zwanghaft umgesiedelt werden soll und ihr Land verliert. Wie hast du dich diesem Thema genähert und wie war der politische Konflikt, der ja nicht fiktiv ist, sondern wirklich in diesen Gebieten Amazonas und so ganz stark existiert, wie war der da für euch greifbar?
Also er war halt in dem Sinne greifbar, als dass man es gesehen hat. Also es ist halt tatsächlich so, dass sie ja fast jeden Monat die Fläche von Deutschland abholzen. Und es ist halt nicht so einfach, sich mit den Indigenen zu unterhalten, weil sie halt außer ihrer Sprache kaum was anderes sprechen. Manche können aber Portugiesisch. Wenn du mit denen redest, ist es natürlich einfach total traurig, weil denen wird ja einfach das Land weggenommen. Und im Grunde genommen, sie haben halt einfach nichts zu sagen. Also sie müssen sozusagen zusehen, so wie wenn jetzt vor deinen Augen dein Haus abgebaut wird oder deine Wohnung abgerissen wird oder so. Und das ist schon, finde ich, sehr dramatisch. Also es ist ein schwieriger Konflikt und ich glaube auch, dass es nicht einfach ist, dort einen Kompromiss zu finden. Also mir würde jetzt auch nicht direkt was einfallen, wo ich sagen würde, okay, beide Seiten profitieren, weil es ist nun mal so natürlich, dass man irgendwie Holz braucht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch nicht einfach so im Grunde genommen ja das Eigentum, wenn man so will, von anderen Leuten wegnehmen. Und deswegen, also man hat es schon, man hat die Trauer bei den Leuten gespürt. Und aber eben auch, dass sie sich extrem freuen, dass sich eben Pia zum Beispiel, eine Regisseurin, eine total bekannte Regisseurin, die Zeit nimmt, es runterzuschreiben und zu sagen, okay, ich will dieses Thema auf die Leinwand bringen und verfilmen. Und da war eine sehr große Freude und sehr viel Lob und einfach Glücklichkeit drin, dass wir uns deren Thema sozusagen widmen und das in die Welt bringen.
War Umweltschutz und Ökologie für dich auch vorher schon ein großes Thema?
Ja, hier und da. Also ich versuche immer, dadurch, dass so viel in der Welt passiert, mich nicht zu sehr von allem so krass einnehmen zu lassen. Ich bin generell ein sehr emotionaler und sensibler Mensch und ich glaube, wenn man sich immer zu ständig über die ganzen Probleme Gedanken macht, dann wird man irgendwann echt unglücklich. Aber klar, hier und da, man hört es ja immer viel, ist das Thema und ich versuche einfach so, wie soll ich sagen, umweltfreundlich wie möglich zu leben. Und aber trotzdem mich nicht von allen politischen Themen immer die ganze Zeit so einschränken zu lassen, weil letztendlich kann es nicht ändern. Ich als einzelne Person kann nicht viel machen, das müssen Menschenmengen sein. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt durch den Film, kommt auf jeden Fall ein Riesenruck und das finde ich auch total wichtig und gut. Aber trotzdem denke ich, dass man nicht sich zu sehr von allem immer so mitnehmen lassen muss.
Pia Mara und du, habt ihr die Figur gemeinsam organisch entwickelt oder war die schon komplett gescriptet, als du die angenähert hast?
Nee, zusammen, auf jeden Fall. Zusammen. Ich mache das auch immer gerne bei Filmen, dass man, außer der Director hat jetzt eine ganz besondere Vorstellung, das zusammen auch noch während des Drehs entwickelt und diese Figur kreiert und dass man nicht sozusagen hinstellt und sagt, okay, spielt so, weil meistens ändert man nochmal irgendwas, irgendwelche Texte und so und wir haben uns auch oft zusammen hingesetzt, die Szenen durchgegangen, haben wir auch oft den Text noch umgeschrieben, auf Wünsche von Schauspielern zum Beispiel. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass der Schauspieler auch das Gefühl hat, okay, ich kann mich damit auch irgendwie in gewisser Weise identifizieren und kann das auch so rüberbringen, wie sich das der Regisseur oder der Produzent, wie auch immer, wünscht.
Ist Filme auch selber zu machen, zu inszenieren, nicht nur darin zu spielen, auch was, wo du dich später vielleicht mal sehen könntest?
Ja, auf jeden Fall, voll gerne. Ich würde total gerne meine eigenen Geschichten auch selber schreiben und auf die Leinwand bringen.
Also ist das ein, wenn ich jetzt so weiterführen darf, ist es ein konkreter Traum und nicht nur eine Möglichkeit, wo du sagst, kann
ich. Nee, konkret. Also ich würde es auf jeden Fall sehr konkret gerne machen. Im Moment bin ich halt noch voll so im Schauspiel drin und hätte jetzt im Moment noch nicht so die Riesenambition, jetzt was zu schreiben und es nächstes Jahr zu drehen. Aber auf lange Zeit auf jeden Fall, ja, definitiv.
Und gibt es jetzt für dich so bestimmte Rollen oder Träume, wo du sagst, diese Art von Rolle als Schauspielerin, das würde ich ganz gerne mal machen oder in diesem Art von Film oder Genre würde ich mal ganz gerne auftreten?
Ich würde, glaube ich, ganz gerne mal Comedy machen. Ich hätte da mal Lust drauf und ich würde auch ganz gerne irgendwann mal irgendwie mit Tieren drehen.
Okay, und Comedy, genau. Hast du auf dem Gebiet schon Erfahrungen sammeln können oder ist das für dich jetzt noch was ganz komplett Neues?
Ja, also ich hatte schon hier und da Rollen, wo ich auf jeden Fall lustig sein konnte, aber so eine komplette Comedy-Serie oder so habe ich noch nicht gemacht.
Und gibt es für dich jetzt schon Projekte, die in der Zukunft anstehen filmisch? Was hast du als nächstes auf dem Terminplan?
Ich drehe wahrscheinlich, wenn es klappt, im September und hoffentlich Oktober, November. Da sind wir gerade noch in den Verhandlungen. Also ist jetzt noch kein Vertrag unterschrieben, aber es sieht sehr gut aus.
Darfst du schon ein bisschen darüber sprechen, was das ist oder ist das noch top secret?
Also es gibt im September, wird eine zweite Staffel von Intimate gedreht. Das ist eine sehr bekannte deutsche Serie von Kleine Brüder und genau, da sind wir gerade dabei, dass ich da wahrscheinlich dabei bin. Und das andere wird wahrscheinlich ein Horrorfilm sein, wenn das klappt. Genau. Und nächstes Frühjahr steht auch was an, aber da ist, wie gesagt, das ist noch in der Verhandlung, also da kann man jetzt noch nicht so viel Konkretes zu sagen.
Du bist jetzt hier auf Locarno, in Locarno, du hast schon erzählt, du bist ein alter Festivalhase, es ist für dich nicht mehr so die ganz neue, überwältigende Erfahrung, weil du ja schon seit Kindheit dabei bist, ja, also trotzdem, obwohl du noch so jung bist. Aber wie ist es denn jetzt trotzdem, hier zu sein und diesen Film mit als eine der, der Hauptdarstellerin, als weibliche Hauptdarstellerin eben dem Publikum zu präsentieren? Wie ist die Erfahrung für dich?
Total schön. Also ich finde, der Ort hier ist mega schön und ich mag es total gerne zu Filmfesten hinzufliegen, fahren, wie auch immer, weil man dann einfach nochmal eine andere Erfahrung hat, als wenn man jetzt zu Hause im Hometown ist. Und also, dass wir den Film auf die Leinwand kriegen und dass der tatsächlich existiert, ist wirklich ein Wunder, weil wir hatten viele Schwierigkeiten am Set. Gerade Brasilien ist auch natürlich nicht das einfachste Land. Und dass wir tatsächlich jetzt hier als ganzes Team stehen können und sagen können, wir haben es geschafft, diesen Film hier auf die Leinwand zu bringen. Und dann läuft er noch hier, der wurde jetzt auch schon von New York ausgewählt für Rio de Janeiro und Französisch-Guyana. Das ist einfach ein total überwältigendes Gefühl. Und ich bin auch so froh, dass es auch so schnell ging. Manchmal wartet man ja ewig auf Filme. Und wir haben aber letztes Jahr abgedreht und es ist einfach so toll, das dann tatsächlich in live zu sehen und das ganze Team wieder zu sehen. Ja.
Was war so das herausforderndste Erlebnis, das denn passiert ist bei den Dreharbeiten oder während der Produktion?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Also es gab jeden Tag irgendwie eine Herausforderung. Es fing beim Wetter an und endete irgendwie dabei, dass plötzlich das Equipment nicht mehr funktioniert hat, weil wir einfach kein Netz hatten und im Regenwald standen. Also es gab ganz viele verschiedene Erlebnisse, aber ich glaube, es war einfach insgesamt nicht so einfach. Du hattest natürlich zum Beispiel die Azzurini, die haben unsere Sprache nicht gesprochen, die haben eine ganz andere Kultur, die leben ganz anders, die haben sowas wie Telefone, Zeiten und sowas haben die ja nicht. Und sie sind natürlich auch prinzipiell an sich keine Schauspieler. Das heißt, ich glaube, es war auf jeden Fall eine große Aufgabe, unsere Kultur und diese Filmwelt und digitale Welt zusammen zu verbinden in deren Zuhause. Ja, ich meine, da muss man natürlich auch viel mit Respekt rangehen, weil wir waren in deren Territorium, das zusammenzuführen. Ja.
Und was hoffst du, dass sich das Publikum mitnimmt, wenn es diesen Film jetzt sieht?
Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das ganze Thema mit diesem Landraub viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das ist ja auch zum Beispiel in Amerika damals passiert, auch als wir den Neues aus der Welt gedreht haben, es war ja auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung mit Landraub und das ist mir sehr wichtig und dann finde ich auch, dass eben dieses politische Thema, was dahinter steckt, viel Aufmerksamkeit kriegen sollte.
Unbedingt. Transamazonia läuft jetzt noch in Locarno. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank an Hauptdarstellerin Helena Zengel, die ihr in dem Film in der weiblichen Hauptrolle sehen könnt. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Soweit ich weiß, gibt es noch keinen deutschen Kinostart. Zumindest haben wir noch keine Pressemitteilung davon erhalten. Wenn es einen gibt, erfahrt ihr das natürlich auf Movie Break. Ich bin weiter hier in Locarno vor Ort und wir hören uns bestimmt demnächst wieder, spätestens bei der nächsten Podcast. Macht's gut, Leute.